Hallo und willkommen zu einem Movie Break Themenpodcast. Und zwar mit etwas ganz Besonderem mal wieder, weil ich habe einen Podcast mit meinem geliebten Stu. Hallo Stu.
Hallo. Ich hätte eine ganz kleine Frage. Wollen wir nicht einfach alle ein paar Cent zusammenlegen und Netflix kaufen? Weil dann würde uns Netflix gehören und Warner später vielleicht.
Wäre ich auf jeden Fall dabei. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ich habe noch eine Spardose in der hinten in der Ecke.
Könnt ihr auch Pfand zurückbringen.
Genau. Wir haben uns nämlich gedacht, wir machen mal einen kleinen Podcast zur aktuellen Situation, was die Streamingdienste betrifft. Weil die Tage ist etwas Skurriles passiert, finde ich ehrlich gesagt. Weil Warner stand zum Verkauf jetzt tatsächlich schon ein paar Tage länger und es gab verschiedenste Angebote und Gerüchte, idealerweise von allen möglichen großen Streaming-Diensten, die gesagt haben, ach, wir haben Interesse an Warner, wir steigen gleich nochmal richtig ins Detail ein, was so passiert ist und warum vielleicht auch verkauft wird und was so die einzelnen Schritte sind. Und dann haben sich jetzt in den letzten Tagen oder diese Woche dann die Ereignisse ein wenig überschlagen, ehrlich gesagt, weil erst hieß es dann, Paramount kriegt den Zuspruch und da gab es ja dann auch nochmal Geld aus Saudi-Arabien und auch Trumps Schwiegersohn? Schwiegersohn ist es, ne?
Ich glaube, ja.
Hatte nochmal angeklopft und gesagt so, ah, hier, komm, ich habe Interesse. Und dann kurz vor knapp hieß es jetzt zum Wochenende hin, ah, Netflix macht das Rennen, aber so ganz, ne, alles in trockenen Tüchern ist es jetzt noch nicht. Und das wollen wir euch heute so ein bisschen mal ausbreiten, darlegen und vor allen Dingen auch diskutieren am Ende. Und da freue ich mich am meisten drauf mit dir, Stu, mal zu gucken, was bedeutet denn das tatsächlich für uns als Streaming-Konsumenten? Weil ehrlich gesagt glaube ich, dass wir am meisten verlieren werden, das kann ich schon mal sagen. Genau, aber da können wir nochmal drüber sprechen. Genau, aber nichtsdestotrotz, also es freut mich erstmal, dass wir mal wieder einen Podcast zusammen haben, weil das ist lange nicht passiert. Vielleicht aus der Erinnerung heraus, wenn ihr uns schon lange folgt bei Podcasts. Wir haben ganz, ganz lange über Serien gesprochen, über Herr der Ringe, Harry Potter. Da haben wir traumatische Ereignisse auch hinter uns. Genau, und ansonsten Themenpodcast immer mal wieder, aber es hatte jetzt lange Zeit nicht gepasst gehabt und heute war mal wieder so ein Tag und wir haben gesagt, jetzt machen wir was zusammen.
Ja. Wir sollten vielleicht noch dazu sagen, dass wir das mit relativ heißer Nadel hier aufnehmen. Das heißt, ja, ich habe so ein bisschen Angst, dass wenn wir das jetzt gleich hochladen werden, zur Information, wir nehmen das am Sonntag, dem 7.12. auf. Und ich habe echt Schiss, dass am 8.12. wieder alles anders aussieht. Aber wir dachten uns, es ist ein so für unsere Filmblase doch sehr, sehr wichtiges und großes Thema, weil es die Zukunft des Kinos, so hart es klingt, wirklich beeinflussen könnte. Dass wir es jetzt einfach mal versuchen wollen, dieses dann doch sehr komplexe Thema vielleicht auch ein bisschen herunterzubrechen. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht oder wie es dir geht, lieber Thomas, aber ich habe mich jetzt wirklich die letzten zwei, drei Tage da durch viele Artikel durchgelesen und würde sagen, so im Groben verstehe ich alles, aber es ist dann doch sehr viel und sehr komplex und vielleicht finden wir zusammen einen Weg herauszufinden, wie gesagt, was jetzt eigentlich vor sich geht und ja, was die Auswirkungen davon sein könnten.
Ja, genau. Magst du vielleicht mal anfangen und kurz zusammenfassen, was jetzt tatsächlich Sache ist? Beziehungsweise, ich hatte mir vorhin die Frage gestellt, warum eigentlich? Warum hat Warner die Idee, verkauft zu werden?
Ja, das ist eine gute Frage. Da kann ich nur darauf antworten mit, ich habe auch keine Ahnung. Aber vor einigen Jahren war es ja so, dass Warner einen neuen Chef bekommen hat, nämlich diesen David Zaslav, der ja von sehr vielen Leuten sehr gehasst worden ist, weil er ja unter anderem so Sachen wie den Batgirl-Film, obwohl er so gut wie fertig war, für Steuerabschreibungen in die Tonne gekloppt hat. Und es war damals schon relativ, es war ein offenes Geheimnis, dass der Mann jetzt für Filmkunst nicht so viel übrig hat, sondern mehr so für Kommerz. Und der will halt eben Warner verkaufsfertig machen. Und das wurde immer wieder gesagt, das wurde oft abgestritten, aber jetzt haben wir halt eben das Resümee des Ganzen, denn Warner ist verkaufsfertig und Warner, das ist eben das Perplexe dabei, hatte ja dieses Jahr ein unglaublich gutes Jahr. Also sie hatten ja wirklich große Hits, Minecraft war ein unglaublicher Erfolg, Conjuring 4 ist durch die Decke gegangen, Weapons und Sinners kamen bei der Kritik und bei der Kinokasse gut an, zumindest in Nordamerika. Die letzten Jahre hat ja Warner immer mal wieder so gestruggelt, aber dieses Jahr war ja herausragend gut und deswegen muss ich auch sagen, So ganz hintergestiegen, warum Warner verkauft werden soll, weiß ich nicht. Aber meine Theorie ist, hinter jeder Firma steckt ja eine noch größere Firma und eine noch größere Firma. Ich nehme mal an, dass auch hinter Warner noch eine viel größere Firma steckt und die freuen sich jetzt, dass sie vermutlich in 12 bis 17 Monaten bis zu 83 Milliarden mehr auf dem Konto haben. Das ist so meine Theorie. Aber ich, wie gesagt, ich kann es euch auch nicht sagen. Wenn ihr irgendwie mehr wisst als ich, dann bitte in die Kommentare.
Genau, und das umfasst ja, das nochmal zu verstehen, es ist ja quasi ja nicht nur das Kino, was wir so kennen von Warner und klassischerweise vielleicht auch mögen, ne? Also wir hatten ja dieses Jahr wirklich große Filme, ne? Superman, das ganze DC-Universum hängt da dran beispielsweise. Sowas wie Minecraft hast du ja schon gesagt, und da wird ja der zweite Teil ja auch irgendwann definitiv kommen. Das bedeutet ja einfach Kohle, ne? Conjuring etc. pp. Also da hängen ja auch große Marken dran. Gleichzeitig haben wir halt aber auch HBO Max, das heißt vielfach so große Serien wie Game of Thrones beispielsweise, die ja mit ihren Spin-offs ja um sich schlagen wie sonst was. Das ist da alles mit drin, aber ja tatsächlich auch noch mehr, ne? Weil wir haben ja auch noch CNN, TNT, ne, und Discovery Plus beispielsweise. Also es ist schon ein großes Paket, was da auch gekauft wird. Und Netflix hat ja so ein bisschen das Rennen auch damit gemacht, dass sie, so habe ich es zumindest immer verstanden gehabt, ja klar, diese 82,7 Milliarden auf den Tisch packen, aber auch attraktiver auf den Tisch packen als andere, wie beispielsweise Paramount, ne, die ja mit Bargeld gelockt haben, so interpretiere ich das jetzt mal. Und gleichzeitig hat Netflix natürlich auch eher den Ruf, beziehungsweise ist es ja auch so, eher so ein Streaming-Anbieter zu sein, Netflix, ne, aber gleichzeitig auch immer mal wieder Filme ins Kino zu bringen, eher um die Oscar-Saison so abzugrasen, und hatte dann aber gesagt, ey, wenn wir Warner haben, darüber kann man jetzt diskutieren, wenn wir Warner haben, dann gehen wir auf jeden Fall aufs Kino. Das erstmal dazu. Und was mich aber gestört hat, das jetzt noch zum Abschluss, und dann darfst du ganz kurz, aber nur ganz kurz, was mich aber gestört hat, ist, dass in diesem Deal verpackt gleichzeitig auch Einsparungen mit drin sind bei Warner von 2 bis 3 Milliarden US-Dollar, die so jährlich eingespart werden sollen.
Ja. Und das macht halt irgendwie keinen Sinn, denn wenn du halt weiterhin auf Kino gehst und Kino ist kostspielig, macht es keinen Sinn, wie du 2 bis 3 Milliarden einsparst. Dazu hat ja dieser Ted Sarandos, der Co-CEO von Netflix, jetzt schon durchklingen lassen, dass sie, Zitat, verbraucherfreundlicher sein möchten, was die Kinoauswertung oder das Kinofenster angeht. Das kann man jetzt deuten, wie man will, aber wenn man halt weiß, wie Netflix in der Vergangenheit mit ihren Kinoauswertungen umgegangen ist, klingt das für mich schon sehr deutlich nach, wir bringen den Film 3 Wochen in die Kinos und dann ist er bei Netflix. Gut, auf der anderen Seite muss man mal ganz ehrlich sein, ändert sich dann so viel, weil nehmen wir mal andere Beispiele, wie zum Beispiel von Warner Mickey 17 oder von Universal hier, der letzte, was war das, Jurassic Park oder Jurassic World, der extrem erfolgreich war, aber trotzdem, glaube ich, 6 Wochen nach Kinostart schon im Stream landet ist. Das ist halt eben schon, ja, also, ob sich so viel verändern würde, ist die Frage. Ich glaube, was sich dann verändern würde, ist halt, dass so Sachen wie jetzt Jurassic World 4 oder Mickey 17 dann im Stream landen, aber halt meistens als sogenanntes Premium-VOD. Da musst du halt locker nochmal so 10 bis 15 Oko, Oko ist eine sehr schöne Währung, das muss ich beibehalten, bezahlen, um das zu gucken. Und ich könnte mir schon durchaus vorstellen, weil, dass es bei Netflix halt dann so ist, wie wir es jetzt kennen. Das heißt, bestes Beispiel wäre jetzt Knives Out 3. Der läuft jetzt noch bis zum 11.12. in den deutschen Kinos oder international in den Kinos, ab dem 12.12. dann bei Netflix ohne Aufpreis. Und ich könnte mir vorstellen, dass Netflix das auch so handhaben möchte, einfach weil so Netflix natürlich unglaublich attraktiv ist. Denn Kinobesuch, das wissen wir alle, ist unglaublich teuer. Ein Premium-Abo von Netflix für, weiß ich, 20, 25 Euro im Monat, da deckst du, glaube ich, dann schon deutlich mehr Entertainment mit ab.
Ja. Ich meine, das ist ja jetzt schon so ein bisschen gleich dann der Blick in die Glaskugel, aber erstmal vielleicht zu dem Prozess jetzt erstmal noch, ne? Also das Kaufangebot ist jetzt da, aber wie ist denn jetzt der Weg dahin, dass jetzt dann final irgendwann gesagt wird, okay, jetzt ist die Unterschrift abgeschlossen, jetzt sind alle rechtlichen Schritte, alle Anwälte sind vollgefressen und jetzt ist quasi klar, Netflix hat jetzt Warner. Wie ist denn da der Weg jetzt hin?
Also Ich bin kein Experte, aber jetzt muss natürlich erstmal der District of Justice das Ganze prüfen, weil man natürlich verhindern muss, dass es zu einem Monopol kommt. Und wenn dann das District of Justice sagt, okay, Leute, das geht so klar, dann kann man quasi die Tinte unter dem Vertrag trocknen lassen, im ganz groben gesagt. Da haben wir jetzt eben das große Problem, weil Paramount unzufrieden ist. Paramount, angeführt von diesen Allison Leuten da, die ja auch im Dunstkreis von Donald Trump wohl agieren, sind halt sehr, sehr angepisst, um es auf gut Deutsch zu sagen, und sagen ja auch, dass da irgendwie hinter verschlossenen Türen Geschäfte gemacht worden sind. Und die planen ja jetzt sowas wie eine mögliche feindliche Übernahme. Das heißt, dass sie gar nicht erst mit der Führung von Warner Brothers hier verhandeln, sondern direkt zu den Aktionären gehen und sagen, pass auf Leute, ihr kriegt so und so viel Kohle, wenn ihr uns die Aktien gebt. So kann man es grob beschreiben. Ich bin kein Fachmann, aber das ist grob der Ablauf. Das heißt, es könnte nochmal spannend werden. Interessant ist halt eben der Faktor Donald Trump, den wir jetzt nicht gerade als ja, ist halt ein Vollidiot, sagen wir, wie es ist. und ich weiß gerade nicht, wer Donald Trump mehr im Sack hat. Die Allisons mit Paramount, weil eben auch die Netflix-Oberen wohl auch sehr guten Kontakt pflegen sollen angeblich zu Donald Trump. Ich meine, der Typ ist halt eh mittlerweile dement, sagen wir, wie es ist. Könnte auch sein, dass er jetzt nächste Woche sagt, nee, ich habe jetzt der WDR, dem gehört jetzt Warner. Das kann auch sein. Ja, genau. Also ich bin echt gespannt. Also das ist vielleicht in den letzten Tagen ein bisschen missverstanden worden. Man kann sagen, der Deal ist sozusagen klar, aber er ist doch nicht offiziell. Der wird, glaube ich, erst in ein paar Monaten, man sagt 12 bis 17 Monate, wirklich offiziell sein. Bis dahin kann noch einiges passieren. Und was ich besonders interessant finde, warum, glaube ich, auch Warner Netflix jetzt zu den Favoriten gezählt, ist, dass wenn jetzt irgendwie was scheitern sollte, also mal angenommen, dass District of Justice sagt so, nö, wir machen das nicht, dann bekommt Netflix immer noch eine Abfindungssumme von, glaube ich, 5,8 Milliarden US-Dollar.
Richtig. Das ist natürlich ein geiler Deal, weil so oder so gewinnen sie.
Ja.
Ne? Da haben sie sich gut abgesichert. Und das ist das, was ich meinte. Ne? Da müssen jetzt erstmal noch genaue Verträge geschrieben werden. Da müssen Anwälte konsultiert werden und die tauschen sich aus. Dann ist das die Kartellbehörde, die tatsächlich dann irgendwann auch das finale Go geben kann. Das ist eine politische Institution, sage ich so, wie es ist. Ne? Da hat dann Trump auch die Finger drauf. Und du hast es gerade angesprochen gehabt, das ist ein bisschen wankelmütig. Ich glaube, da liegt es dann daran, wie viel Geld vielleicht an anderen Stellen irgendeiner Weise fließen oder nicht fließen, nur um das mal so eins reinzuwerfen. Und am Ende natürlich auch die Aktionäre, weil die müssen natürlich, soweit ich das natürlich jetzt einschätzen kann, auch in der Vollversammlung dem auch zustimmen, so als letztendliche Holder auch von dem Konzern dann so. Und das ist ein weiter Weg, das ist viel, viel, wo jetzt auch viel passieren kann. Allerdings glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass Paramount da jetzt noch so doll auf die Kacke hauen kann, beziehungsweise die Leute dahinter, dass es jetzt dann irgendwie dann doch noch scheitert. Zumal ja, du hast es gerade gesagt gehabt, mit dieser Strafzahlung auch irgendwie im Raum steht, ne?
Ja, also ich glaube auch nicht mehr, dass da noch was groß kommt. Ich glaube, wir werden noch ein, zwei Schlagzeilen erleben, wo Paramount sich irgendwie wehrt. Ich meine, sag niemals nie, aber ich glaube tatsächlich, wenn es scheitert, dann nur, weil jemand mit Vernunft beim Kartellamt sagt, Leute, wir steuern hier auf ein Monopol, aber auf eine Monopolisierung zu.
Richtig.
Ich sag mal so, ey, unter uns, ich fände es auch super geil, bei Netflix auch HBO Max mitzuhaben. Das fände ich auch total toll. Aber ich glaube, dass es der Filmwirtschaft nicht gut tut, solche Big Player nur zu haben. Weil du hast halt mit Skydance Paramount schon einen richtig großen Halunken nenne ich es mal da. Du hast natürlich Disney, die vor ein paar Jahren Fox geschluckt haben. Die sind auch riesig groß. Und wenn du jetzt doch die Netflix und Warner hast, dann hast du so drei große Player. Und das war's dann. Dann wird keiner mehr wirklich sich da irgendwie etablieren können. Da werden so kleine Studios wie, was ist noch übrig, Studio Kanal oder Lionsgate, die werden es unglaublich schwer haben. Und ich glaube nicht, dass das der Vielfalt gut tut, und vor allem wird es den Kinos nicht gut tun. Das ist ja, glaube ich, für viele die größte Sorge wegen dieses Deals jetzt.
Ja, und da ist ja schon viel konsolidiert worden über die letzten Jahre, ne? Ich meine, MGM, Amazon beispielsweise, um da noch mal ein Beispiel zu nennen. Und auch hier unsere Verleiher, die wir so haben, da passiert gerade so schnell so viel, gerade was so Auswertungen im Heimkino betreffen, dass man selbst gar nicht mehr mitkommt. Wer führt denn jetzt dort die Vermarktungsrechte beispielsweise, etc.? Das ist ja auch etwas Spannendes, was gerade vielfach passiert. Und klar. Dann stellt sich halt die Frage nach den Konsumenten. Warum denn überhaupt Paramount und Netflix und diese Diskussion dahinter vielleicht nochmal aufzumachen? Bei Paramount wurde jetzt vielfach argumentiert, weil sie halt so ein klassisches Kinounternehmen sind, sag ich jetzt mal, ne? Also wirklich auch die Filme fürs Kino produzieren und da auch eine lange Tradition auch haben, Filme in die Kinos auch zu bringen. Und Paramount Plus haben wir natürlich, aber das kam ja viel, viel eher später und natürlich auch an Marktsituationen auch geschuldet. Netflix hat das halt nicht. Netflix ist halt rein vom Streaming her und ist dann später aufs Kino. Und du hast es auch gerade schon beschrieben, was so mit Kinofilmen bei Netflix passiert, dass es eher so ein kleiner, limitierter Start ist, wie bei Frankenstein beispielsweise, um halt zu sagen, dann bei den Oscar-Verleihungen, ja, der war im Kino, ne? Wir haben den gezeigt, auch ganz klar limitiert. Und dann 2 Wochen später ist er dann oder 3 Wochen später auf den Streamingdienst gekommen. Und natürlich gibt es jetzt Kinofilme, das ist ja damals bei Corona ja aufgebrochen. Erinnerst du dich, wir hatten das mal in einem Podcast auch besprochen über so Streamingdienste, dass da jetzt quasi ja die Büchse der Pandora aufgemacht worden ist und nicht erst 6 Monate später im Heimkino der Film dann auf DVD Blu-ray zur Verfügung steht, sondern viel, viel früher ja als VOD dann, als Premium-Kauf etc. ja verfügbar ist. So, und jetzt stellt sich die Frage, was wäre die bessere Wahl gewesen? Jetzt tatsächlich Paramount oder Netflix? Ich kann es jetzt nicht abschließend sagen, vielleicht gefühlt Paramount. Ich hatte in einer anderen Diskussion immer Apple gehört gehabt. Apple steht für Qualität. Ja, gut. Kann man jetzt drüber diskutieren. Aber ich glaube, letztendlich ist ja die Frage, was damit dann passiert und was damit gemacht wird. Wir haben ja große Marken bei Warner, Harry Potter und Herr der Ringe haben wir noch gar nicht genannt. Und dieses ganze neue DC-Universum. Und Netflix lebt ja davon, Inhalte zu produzieren, die runtergebrochen sind auf die Zuschauerinnen und Zuschauer. Und so runtergebrochen, das meine ich jetzt eher negativ, dass dort gerne Filme erscheinen, wo die Protagonisten die ganze Zeit sagen, was sie tun. Warum machen sie das? Weil Leute während der Wäsche beim Zusammenlegen Netflix gucken und da auch nicht immer hinschauen und dementsprechend dann die Protagonisten sagen, hey, ich gehe gerade hier in den Tunnel rein, damit du quasi als, ne, Zuschauer die ganze Zeit mit dabei sein kannst, auch wenn du nicht hingeguckt hast. Das ist deren Idee gerade vielfach von Film. Und das passt nicht. Ja.
Also, wir haben ja gerade eben schon hier Sinners und Weapons erwähnt, und das sind halt Filme, die fürs Kino gemacht sind, die das eben nicht machen, die halt nicht alles vorkauen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas bei Netflix dann wirklich auf fruchtbaren Boden stößt. Eine Sache, die wir noch gar nicht, also 2 Sachen, die wir auch noch erwähnen sollten, die, glaube ich, auch, die fallen immer so ein bisschen unterm Tisch, wenn es jetzt um diesen Titel geht, dass jetzt zu Warner auch eine Gaming-Sparte gehört, die teilweise sehr
Stimmt.
erfolgreich ist. Da kommen so Sachen wie Mortal Kombat und so, die sind natürlich auch sehr, sehr beliebt. Und vor allem, wenn der Deal zustande kommt, gehört Netflix eben auch Warner Production oder Warner Brothers TV Productions oder Studios, ich weiß genau noch nicht, wie sie heißen. Und die produzieren ja ganz, ganz viele Serien für andere Sender und Streamingdienste. Als Beispiel, Ted Lasso ist unglaublich erfolgreich und gehört zu Apple, wird aber produziert von Warner. Und die Frage ist, was passiert da mit diesen Projekten? Weil, also belehre mich eines Besseren, aber ich glaube, Netflix hat noch keine Serie gemacht, die sie wirklich irgendwie für ganz klar für jemand anderen produziert haben. Die haben immer für sich selbst produziert. Manchmal hingen halt so andere Sachen mit drin, also gerade so ihre Zusammenarbeit hier mit den Öffentlich-Rechtlichen. Da gab es, glaube ich, ein paar Serien, die sie gemacht haben. Aber das finde ich auch eine unglaublich spannende Frage. Was passiert mit den Projekten? Weil überleg mal, wenn du Netflix bist und könntest theoretisch, es ist nur theoretisch, aber könntest sagen, nee, Ted Lasso gehört jetzt zu uns, wird's ja nehmen. Du wirst ja unglaublich viele Leute damit bekommen. Ne?
Genau. Also das ist ja immer die Frage dann, wie die Verträge geschrieben sind und wie die Rechte. Also ich glaube, dann hat Apple hat einfach das dauerhafte Recht, diese Serie zu zeigen. Aber ich gebe dir recht, Warner ist halt ein klassisches Produktionsstudio. Hm. Nicht nur was Filme betrifft, sondern auch Serien. Und da geht es vielfach um Know-how, um Studios, um Equipment, hm. um technisches Personal beispielsweise. Sowas ist halt einfach vorhanden und dementsprechend würden dann immer Verträge und eingekauft, sodass dann ne, Universal oder auch andere dann quasi dementsprechend dann mit denen zusammenarbeiten und dort Serien dann produziert werden. Netflix hat natürlich ein großes Interesse, da Synergien herzustellen hm. und eher zu sagen, wir nutzen diese ganze Infrastruktur, die da jetzt frei wird, sag ich mal so, ne, um dann ihre Serien da drauf zu packen und vielleicht auch Kosten zu senken. Das ist natürlich jetzt reine Spekulation, aber ich kann mir auch kaum vorstellen, dass Netflix ein Interesse daran hat, jetzt für andere Inhalte zu produzieren. Vor allen Dingen nicht für andere Streaming-Anbieter, weil deren Idee ist ja ganz klar, abonniert uns. Wir wollen der größte Player auf dem Markt sein.
Ja. Nicht zu vergessen natürlich, dass sie durch den Deal auch ganz viele schon abgeschlossene Sachen haben, der Katalog von Warner. Also ich weiß noch, was das für ein Riesenaufriss war, als Seinfeld bei Netflix erschienen ist. Und es war ja auch unglaublich erfolgreich. Jetzt überleg mal, wenn solche Dauerbrenner wie Big Bang Theory oder Friends dann zu Netflix kommen. Ich glaube, Friends war mal oder ist auch immer noch bei Netflix. Aber das darf man auch nicht vergessen. Dieser alte Kram, der geht ja auch ordentlich rein. Alleine, wenn du halt sagst, pass auf, nur bei uns kannst du Herr der Ringe und Harry Potter streamen, nur bei uns. Das bringt ja schon mal sicher ein, dass da Fans auf jeden Fall sagen, okay, den Streamingdienst werde ich auf jeden Fall abonnieren.
Ja. Und die Frage, die ich mir halt gestellt habe, was ist mit den Projekten, die jetzt schon angestoßen worden sind? Werden die auch fortgeführt? James Gunn zum Beispiel. Hm. Ich glaube aber tatsächlich, dass der gut in das Netflix-Portfolio reinpasst. Vielleicht nicht mehr mit allen Freiheiten, die er bisher hatte oder gefühlt hatte. Und das andere ist, die nächste Frage, die darauf aufbauend ist, im Januar geht ja hier HBO Max an den Start als eigenständiger Streamingdienst. So. Lohnt sich das jetzt überhaupt? Soll ich den jetzt abonnieren?
Na? Also ich sag's mal, was ich machen werde. Ich werde tatsächlich im Januar Disney Plus kündigen und mir dafür HBO Max holen. Erstmal in der billigen Variante mit Werbung. So, und guck mal, wer es ist, weil wir sagten ja schon, das wird ein paar Monate dauern, bis der Deal unter Dach und Fach ist. Und dann ist noch die Frage, was macht Netflix dann? Geht Netflix dann den Weg und macht sowas so, okay, es gibt Netflix und es gibt HBO Max oder holen die das unter ein Dach oder wird es mehrere Abo-Modelle geben, wo du halt beim Premium-Abo noch HBO Max, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Deswegen von meiner Seite aus würde ich sagen, wenn euch HBO Max interessiert, könnt ihr euch das, glaube ich, erstmal holen. Ich glaube nicht, dass es so laufen wird, dass ihr in den ersten 6 Monaten dann irgendwie einen Brief bekommt, und wo es dann heißt, übrigens, HBO Max wird wieder eingestellt. Ich finde es viel spannender gerade die Frage, was macht Sky jetzt? Oder wow. Weil das war ja eigentlich immer so HBO in Deutschland. Und die verdienen, glaube ich, jetzt wirklich für Filme oder vor allem für Serienfans ihr Hauptverkaufsargument. Ich glaube, dass die Bosse von Sky seit einigen Tagen weinend unterm Tisch sitzen.
Mhm. Auf jeden Fall. Und auch RTL, ne, in dem Sinne ja, dass die ja Sky auch mit der Idee, glaube ich, auch gekauft haben. Das ist ja auch noch nicht alles fertig, dass sie dann quasi ja alles zeigen können, was so HBO-Produktion betrifft. Und die beißen sich, glaube ich, jetzt so dermaßen in den Arsch, weil das natürlich jetzt alles da rausgeht. Und das war ein großes Argument. Ich habe auch solche Serien wie Peacemaker, wo du die gucken musstest in Deutschland. Das ist ja wirklich verrückt auch, ne? Und das geht natürlich jetzt dann weg. Und ja, also ich weiß nicht, was ich mit HBO Max machen möchte und will. Im Januar, das einzige Argument, was ja gerade reinkommt als neue Serie, die ja nirgendwo anders jetzt zu sehen sein wird, ist die neue Game of Thrones Spin-off-Serie. Mhm. Ich habe den Namen vergessen. Die mit dem Ritter.
Knight of the Seven Kingdom oder so ähnlich.
Ja, irgendwie so, ne? Das ist ja aktuell dann, glaube ich, so das Hauptargument, was so ausgerollt wird, von wegen, hey, das kannst du jetzt nur auf HBO Max gucken. Da wird noch ein bisschen was anderes auch kommen an so Produktion. Aber ob sich das jetzt lohnt, und natürlich ein Jahr ist auch schnell vorbei, und dann mal gucken, was dann passiert. Und vielleicht ist es dann tatsächlich so, dass dann HBO Max dann in Netflix aufgeht. Oder vielleicht auch erstmal eine Weile gerade international auch parallel läuft.
Ja. Also ich glaube, für die Marke HBO wäre es gut, wenn es parallel laufen würde. Denn weißt du noch, vor ein paar Jahren, als Netflix ein Qualitätsmerkmal war, wo du wusstest, oh, eine neue Netflix-Serie kommt und die war gut, mittlerweile ist es halt einfach, es ist halt teilweise viel, viel Ramsch. Die haben natürlich so diese Highlights, jetzt aktuell Stranger Things ist in aller Munde, aber HBO war halt immer, du wusstest, wenn HBO was produziert, war das immer gut bis sehr gut. Ich meine, nicht umsonst gucken Leute heute noch die Sopranos rauf und runter. Ja? Mhm. Und ich bin sehr gespannt. Also wenn wirklich HBO oder HBO Max in Netflix komplett aufgehen würde, ich glaube, da würde auch wirklich eine Institution wirklich weggehen, weil HBO alleine vom Markennamen her, glaube ich, für viele Film- und Serienfans immer noch so ein Qualitätsmerkmal ist. Mehr Qualitätsmerkmal als ein Netflix.
Ja, das heißt, da können wir natürlich nicht in die Köpfe jetzt reingucken, was so da die Strategien dahinter sind, aber ich gebe dir vollkommen recht, da geht es auch vielfach natürlich um eine Marke, HBO Max als Marke, und sie hatten sich ja eine Zeit lang, das passt halt dazu, ja nur Max genannt,
das war so dämlich.
Nur um dann festzustellen so, oh, es funktioniert ja überhaupt nicht, lass uns mal wieder zurückgehen. Das muss auch ein scheiße viel Geld gekostet haben, diese ganzen Logos etc., alles wieder auszutauschen, vielleicht hatten sie die noch im Keller. Völlig absurd, aber das ist, zeigt ja schon von wegen, dass dieses HBO, ne, das ist eine Marke seit, ich weiß nicht, seit den 90ern, ne, tatsächlich dafür steht Kabelfernsehen für Premium-Inhalte, die also, wirklich
genau, dieses Golden
sind.
Age of Series, es wurde eingeläutet mit HBO, also man kann sagen, so der Ursprung ist vielleicht diese Knastserie Oz und dann kam halt Sopranos, dann kam Wire, dann kam hier, was gab's noch hier? Aktuell Succession war ja auch ein großes Ding. Mhm. Also HBO hat einfach wirklich, da war immer so Qualität wichtiger als Quantität. Und das ist eben das, was bei Netflix nicht der Fall ist aktuell.
Genau, da wird halt alles rausgehauen und du musst ja mittlerweile bei Netflix ja wirklich gucken, wird die Serie überhaupt verlängert? Da kommt dann so eine Serie raus, ne? Vielleicht machen sie auch gar keine Werbung mehr drüber, es wird dir irgendwie reingespült auf der Hauptstartseite und dann denkst du, oh cool, das ist ja spannend, guckst du so ein bisschen und dann ein paar Tage später wird dann die Nachricht rausgehauen, so, ah ja, haben wir abgesetzt. Und das passt ja nochmal von dem, was wir vorhin da als Befürchtung auch mit reingenommen hatten, dieser Deal, der beinhaltet, dass halt 2 bis 3 Milliarden im Jahr eingespart werden soll. Ich finde diese Summe schon völlig absurd. Und was heißt denn das? Klar, das passt natürlich mit dieser Synergiefrage zusammen. Wenn halt Netflix riesige Studioproduktionen hat und Warner riesige Studioproduktionen hat, klar, da kann man natürlich Synergien herstellen. Aber irgendwann ist das ja auch erschöpft. Was heißt denn das? Werden dort Budgets, werden dann kleiner? Netflix ist ja eigentlich eher dafür bekannt, nicht mehr so sehr, aber früher vor allen Dingen Geld rauszukloppen ohne Ende. Da kommt dann ein Regisseur oder ein Autor und sagt, hey, ich habe hier eine Idee, und Netflix sagt, ich gebe dir 3.000 Milliarden, ne, und dann mach mal, ohne dass da auch jemand nochmal drauf schaut, offensichtlich, was so die Qualitätskontrolle betrifft.
Aber auch das hat ja keinen popkulturellen Impact mehr so richtig gehabt. Also ich spiele jetzt mal hier alter weißer Mann. Thomas, weißt du noch damals, als Michael Bay Six Underground gedreht hat? Das war ja ein unglaublich großes Ding damals. Da haben wir ja drauf gewartet. Ich meine, der Film war Moppelkotze, aber wir waren alle gespannt, wow, Michael Bay dreht einen Netflix-Film, das war ein großes Ding. Mittlerweile kommt halt jede Woche der nächste große Film, also was war das dieses Jahr? Electric State soll ein Budget von über 400 Millionen US-Dollar gehabt haben. Sei mal nicht böse, niemand interessiert sich an diesem Film, niemand.
Und also vor allem stelle ich auch die Frage, wo war das Geld in diesem Film?
Also ja, das gut, muss das man ist ja
auch mal fragen, ne?
Also es verändert sich wirklich viel und ich finde es auch total spannend, weil für mich ist die Zeit, wo Netflix was Frisches war und was Aufregendes ist, auch vorbei. Ich lag gestern Abend im Bett, habe mein Tablet aufgeschlagen, weil ich nicht pennen konnte, habe Netflix geöffnet und war wieder erschlagen von diesem ganzen Content, den ich da gesehen habe, und nichts hat mich so richtig angesprochen, und ich glaube halt einfach, für mich als Konsument ist HBO Max irgendwie schon ein bisschen interessanter, allein von den Inhalten her. Aber ich habe halt echt ein bisschen Schiss, dass das dann so fusioniert und dann haben wir so einen großen Brei. Ne?
Ja, und worüber wir ja noch gar nicht geredet haben, da wollten wir eigentlich auch irgendwann mal einen Podcast zu machen, ist ja die Frage KI innerhalb dieser Film- und Serienproduktion. Und ich glaube, das ist schon da, das ist schon Realität. An verschiedensten Drehbüchern merkt man das manchmal. Aber auch das wird ja immens zunehmen, bis hin zu der Frage natürlich Extras im Hintergrund, also Statisten, die einfach da per KI gescannt werden, eingebaut werden. Dialogzeilen bis hin zu ganzen Geschichten. Und natürlich wird da auch die KI im Hintergrund natürlich auch arbeiten, was so Zuschauerinnen und Zuschauerempfehlungen betrifft. Ne? Also was wollen
Davor
denn
habe
die
ich ja
Konsumenten?
vor allem
Genau.
Angst, weil ich meine, ich kenne das von mir selbst und das wirst du auch kennen, wenn du irgendwie am Feierabend bist oder du hast noch so eine halbe bis eine Stunde, bevor du merkst, okay, es ist Schlafenszeit und dann hast du halt nicht den Kopf für irgendwas Komplexes. Da guckst du ja lieber, was ich, sowas wie das Kaminfeuer an, als eine Folge Sopranos, sage ich mal. Und das merkt sich halt die KI. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass dann eben dadurch der Content, der geliefert wird oder der Content, der beworben wird, halt noch einfach stupider und einfältiger wird, als er jetzt schon ist.
Richtig.
Ja, das ist eben
Und
auch
es waren dieses Jahr
Wahrnehmungsübersicht.
in den Top 10 bei Netflix, wenn man das mal so ein bisschen verfolgt hat über das Jahr, an was dann da so an Filmen und Serien in den Top 10 drin war, das war vielfach, ich will jetzt nicht sagen Grütze, aber vielfach Content,
Zum
der
Weggucken.
nicht, genau, der nicht jetzt diese Tiefe, es muss ja nicht jedes Mal Shakespeare sein, so, aber Inhalte, wo du wirklich dann danach vielleicht ein paar Gehirnzellen verloren hast. Und das System merkt sich ja nur, wie die Leute anfangen zu gucken. Wenn sie nach 5 Minuten was anderes anschalten, dann ist es trotzdem ein Erfolg für Netflix von dieser Systematik her.
Kennst du schon die neueste Theorie?
Ja.
Wenn es wirklich zu diesem Deal kommen sollte, und danach sieht es ja aktuell aus, werden wir jetzt endlich auch True Crime Dokus im Kino sehen.
Kann durchaus passieren. Ist ja der größte Markt, was so gewachsen ist über die letzten Jahre. Und auch da kommen ja auch mal absurdere Sachen, weil es immer mehr, immer gestiegener, immer, ne, immer, es muss immer was draufgepackt sein, genau.
Aber wir sind jetzt sehr, sehr pessimistisch. Und ich will ehrlich sein, ich bleibe auch dabei, das wird nicht gut sein, was da kommt. Aber mal angenommen, wir irren uns. Mal angenommen, es kommt zu dieser Fusion, zu diesem Mega-Deal und Netflix bringt wirklich die Warner-Filme weiterhin ins Kino und lässt sie auch in einem guten Fenster halt eben laufen. Glaubst du, das wird den Kinos wirklich helfen?
Weiß ich nicht. Also die Kinofrage ist ein bisschen komplex, habe ich manchmal das Gefühl, weil wir hatten ja gerade die Zahl von 4 Milliarden genannt gehabt, was so Warner-Produktion betrifft, auch international, nicht nur in den US-Kinos. Und wir haben unglaublich viele Filme in den Kinos in den letzten Monaten. Ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen verfolgt hast. Teilweise ja auch Filme, die alt sind, die jetzt wieder zurückkehren ins Kino. Ich saß zum Beispiel bei Zurück in die Zukunft wieder im Kino, ne, zum Jubiläum. Großartiger Film immer noch.
Ach, wirklich?
Aber auch internationale Filme, viel aus Indien und sowas alles. Dann Manga-Produktion, Animes quasi, die aus Japan kommen, die hier sehr erfolgreich im Kino gelaufen sind. Und gleichzeitig hast du aber andere Blockbuster im Kino, wo du das Gefühl hast, so, boah, das ist der Nonplusultra-Film. Wenn der in den 90ern ins Kino gekommen wäre, dann wäre der absolut durch die Decke gegangen. Aber jetzt ist es so, dass der nach 2 Wochen Running Man zum Beispiel kein Menschen mehr interessiert,
Ja.
ne? Die dann einfach völlig an die Wand fahren und floppen. Das ist wenig greifbar gerade, was das Kino betrifft. Und deswegen glaube ich nicht, dass das jetzt Kinos retten wird, ehrlich gesagt. Dafür braucht es andere Sachen.
Ich fand es auch sehr krass. Ich war jetzt vor einiger Zeit im Kino, regulär, und da habe ich
Ich wollte gerade sagen, du bist immer im Kino.
ja, aber ich meine, ich war, also ich war dieses Jahr, um mal ein bisschen anzugeben, um die 250 Mal im Kino. So.
Aha, genau.
So. Und das meiste waren Pressevorführungen. Aber ich gehe auch relativ häufig so ins Kino. Also so schlimm ist jetzt das auch nicht. Und jedes Mal, wenn ich halt normal im Kino bin, ich weiß, ich bin wieder übersnob, es tut mir leid, bin ich immer wieder verblüfft von der Werbung, die kommt. Weil früher war es so, du hast halt Filmtrailer gesehen. Und zwar Filmtrailer rauf und runter. Jetzt saß ich da. Und es gab einen Filmtrailer und alle anderen Trailer waren Special Screenings von Konzerten, von Anime-Sachen, von Retro-Sachen. Und das wird ja gut angenommen. Ich meine, die Best of Cinema-Reihe ist seit Jahren sehr erfolgreich. Und jedes Mal, wenn ich da die besuche, ist das Kino auch immer gut gefüllt. Und das macht auch immer Spaß.
Lämmer, das war voll.
Bei mir auch, genau. Ja. Bei Schweigende Lämmer war es wirklich auch wirklich voll. Bei der Großdiktator letztes Jahr im November war mein Kino fast ausverkauft. Das war der Wahnsinn. Mhm. Und es macht ja auch wirklich Spaß, diese alten Filme nochmal zu gucken. Gerade weil wir, richtig, ich weiß, du und ich, wir sind sehr, sehr alt, aber auch wir haben damals nicht alles gucken können. Und bei der Große Diktator, ja, weiß ich auch, da hatte ich eine Grippe, da konnte ich ins Kino, deswegen war ich sehr froh, die jetzt nachzuholen. Das ist ja auch schön. Aber ich glaube halt, dass das Problem, dass keiner ins Kino geht, das hat mehrere Faktoren. Dazu gehört, dass sich, und das ist ein leidiges Thema, dass sich sehr viele Leute einfach nicht benehmen können. Ist halt einfach so. Mhm. Das ist halt ganz schlimm. Dass die Filme viele Leute nicht ansprechen. Dass es halt preislich einfach sehr, sehr teuer ist, ja. Dass wir in der Gesellschaft einfach mittlerweile, glaube ich, sehr viel mehr Stress haben als früher. So kommt es mir zumindest vor. Und dass dann ins Kino zu gehen nochmal eine extra Überwindung einfach ist. Und natürlich auch durch die Streaming-Dienste und die ganzen Premium-VOD natürlich immer du abwägen musst, so, will ich jetzt wirklich ins Kino gehen oder warte ich jetzt gefühlt 3 Wochen und kauf mir oder leih mir den Film für einen Fünfer oder für einen Zehner. Das sind alles so Faktoren. Und was mir aufgefallen ist, ich habe mit ein paar Kinobetreibern privat so ein bisschen drüber gesprochen, weil mich das Thema einfach sehr interessiert. Und tatsächlich ist es so, sobald das Kino so ein bisschen ins Bereich Special Interest geht, sieht's nicht mehr so düster aus. Es ist nicht rosig, ne? Aber also als Beispiel in Köln, die Arthouse-Kinos, die sagen, je nachdem, was für ein Film läuft, geht es denen halt sehr gut. Das wird gut angenommen. Hingegen die Großen, die sagen sich dann, okay, bei uns laufen Kinderfilme und so alle 3 Monate der große Blockbuster. Und dann haben wir immer wieder auch Phasen, wo es halt echt erschreckend mies läuft. Das ist halt eben so die große Frage. So, ich glaube, dass das Kino muss sich vielleicht auch zum Teil wieder ein bisschen neu erfinden oder selbst erfinden. Und ich glaube, wir sind gerade dabei zu sehen, dass das passiert mit Konzerten, mit Retro-Sachen und mit eben so Special Screenings. Auf der anderen Seite müssen wir als Konsumenten aber auch, glaube ich, ein bisschen mehr das Kino an sich lernen, wieder wertzuschätzen. Da habe ich so das Gefühl.
Richtig. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, weil wir hatten das ja gerade angesprochen gehabt mit diesen Ramsch-Inhalten, die von Netflix dann ausgerollt werden, weil wir am Abend lieber das Kaminfeuer gucken wollen, was anderes. So. Und das passt natürlich auch so mit so dem Kinos mit rein, wenn ich halt weiß, ich habe Beispiel, letztes Jahr lief ja The Monkey im Kino, dieser Actionfilm, und ich hatte versucht, den nochmal ich hatte versucht, den auf die letzten Tage noch, weil ich den zum Kinostart verpasst hatte. 2 Wochen später habe ich dann noch eine der letzten Kinovorstellungen bekommen. Und dann war er am nächsten Tag online. Und ich dachte mir so, jetzt fühle ich mich verarscht. Ne? Ich habe jetzt echt alles in Bewegung gesetzt, dass ich nochmal ins Kino kann, um den zu gucken. Und am nächsten Tag hätte ich den locker von der Couch flockig gucken können. Für den gleichen Preis so ungefähr. Aber nichtsdestotrotz ist Kino immer noch ein Erlebnis. So, du gehst halt hin, du kannst dich halt vorher treffen, kannst nochmal was essen. Klar, die Preise sind natürlich hoch, aber es gibt mittlerweile verstärkt Kinotage. Das Cineplex bei uns hat zum Beispiel schon 2 Kinotage mittlerweile, montags und dienstags. Und das funktioniert ganz gut. Und jetzt zu dem Jubiläum war ich jetzt, da gab es bei uns im Filmpalast 5 € pro Ticket, was natürlich ein unschlagbarer Preis ist fürs Kino. Aber die haben dann auch Filme gezeigt, wie zum Beispiel Chihiros Reise ins Zauberland. Und das war hervorragend, den auf der großen Leinwand zu erleben, natürlich auch mit meinem Sohn. Und gerade das will ich auch gerne verstärkt haben. So, also da gebe ich dir voll recht, da ändert sich was. Aber jetzt zu dieser Frage mit Warner zurückzukommen, wenn es dann darum geht, Geld zu machen, werden die natürlich gucken auf ihre Marken und gucken, wir haben ja schon Herr der Ringe, den angekündigten Hobbit-Film, und wir haben vielleicht auch Fortsetzungen noch von Herr der Ringe, abseits jetzt von einem weiteren Animationsfilm oder sowas wie, ne? Und wenn man dann bedenkt, so, das wird dann nur noch produziert, damit man dann danach dann 3 Wochen Content auf dem Streaming-Dienst hat, glaube ich, wird das nicht dazu führen, dass die Leute da mehr hingehen. Und das ist dann halt ein Problem. Genau.
Welcher Film, um das abzuschließen, sehr interessant ist, ist dieser Narnia-Film von Greta Gerwig, der im November nächsten Jahres kommen soll. Weil der zumindest in den USA ja diesen IMAX-Stil hat, dass der irgendwie so und so viele Wochen nur exklusiv in IMAX-Kinos läuft. Da sagt sich jetzt der deutsche Kinofan, cool, ja, ich wohne in Wanne-Eickel, das nächste IMAX-Kino ist 600 Kilometer entfernt, danke für gar nichts.
Kassel hat ein IMAX-Kino.
Ich weiß, du wirst nicht müde, das zu erwähnen. Ja, aber das könnte nochmal so eine Zäsur sein, ob wie das aufgenommen wird, weil dieser Narnia-Film, also ich glaube, es ist wieder so ein Multimillionen-Megaprojekt. Ich meine, Narnia ist ja auch eine bekannte Marke, deswegen könnte es vielleicht sein, dass es auch für Netflix vielleicht so eine Art Testlauf sein wird. Auf der anderen Seite bin ich mir auch sicher, dass Netflix sich es auch nicht so sehr mit den Filmemachern verscherzen möchte. Ich sag mal so, Nolan ist ja schon von Warner abgewandert, weil die seinen Kinostart von Tenet so in den Sand gesetzt haben und ist jetzt bei Universal und scheint da ja aktuell auch sehr sicher zu sein und ich bin mir auch 100% sicher, Odyssey wird einer der erfolgreichsten Filme des nächsten Jahres werden.
Kannst ja jetzt schon Karten kaufen.
Ja. Für IMAX, by the way.
Ja, genau.
Also, das nächste Jahr wird spannend. Finde ich. Ich bleibe weiterhin pessimistisch, halte dem Kino die Treue, bin nicht sauer, wenn Leute halt sagen, dass Kino für sie nichts ist, weil ich weiß, in welcher luxuriösen Position ich mich befinde, als in Anführungszeichen Filmkritiker. Aber nichtsdestotrotz, ich habe auch ein bisschen Schiss. Sage ich ganz ehrlich.
Genau, ich würde das jetzt auch nochmal so zusammenfassen. Also klar, dieser Deal ist jetzt noch nicht in trockenen Tüchern und wirklich alles komplett durch. Und das wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis jetzt alles abgeschlossen ist. Paramount, Trump sind auf jeden Fall Indikatoren, die jetzt noch irgendwie da rumschweben. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es tatsächlich dazu kommen wird, an der einen oder anderen Stelle. Aber dann stellen sich halt viele Fragen. Und die haben wir jetzt versucht, mal so ein bisschen aufzumachen. Wir haben die Gaming-Sparte, darüber haben wir jetzt nicht so sehr gesprochen. Aber das ist, glaube ich, etwas, was... wie ich, so Spielerinnen und Spieler betrifft. Ne? Ist die Frage, wie viel Geld da noch reingesteckt wird oder wird da hauptsächlich gespart?
Aber kurze Zwischenfrage wegen Games. Spielst du oder kennst du jemanden, der bei Netflix Games spielt? Also ich sehe die immer auf dem Tablet, aber ich habe die nie benutzt.
Kein Mensch macht das, glaube ich. Ne, und dann stellt sich natürlich die Frage von HBO Max und dann am Ende natürlich, wie diese Marken jetzt dann trotzdem ins Kino bringen oder auf Serien kommen. Und diese Produktion stattfindet. Vielleicht machen wir in einem Jahr nochmal einen Podcast darauf aufbauend und gucken mal, was passiert ist und wie die aktuelle Lage im Streaming- und Kinomarkt dann aussieht. Gebe dir aber recht, ich bleibe auch ehrlich gesagt pessimistisch, weil ich weiß und weil ich glaube, dass da vielfach natürlich erstmal aufs Geld geguckt wird und was am meisten Kohle bringt und was vielleicht auch gerne schnell Kohle bringt. Und Netflix hat da den Dreh raus, was so Inhalte betrifft, die so runtergebrochen sind auf das Gehirn des jeweiligen Konsumenten. Und das ist eine große Gefahr, weil wir dann nur noch das Gleiche vom Gleichen bekommen und immer wieder. Und ob sich das dann noch ändern wird oder noch schwieriger wird, wenn KI-Systeme noch raffinierter und besser werden und wir in 10, 15 Jahren vielleicht auch eigene Filme und Serien für uns selber produzieren können. Ich spinne jetzt mal ein bisschen rum und sagen können, ach, das Ende von Stranger Things oder von Game of Thrones, das passt mir nicht. KI, Netflix, schreib mal bitte um. Auch das ist ja eine Gefahr, die wir haben. Und es bleibt spannend auf jeden Fall.
Allgemein das Thema KI ist bleibt echt spannend. Also nur mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, vor unserem Screening von Avatar 3 gab es eine persönliche Botschaft von James Cameron, die hauptsächlich darum dreht, dass er ganz klar gesagt hat, in diesem Film seht ihr kein einziges Bild, das durch KI entstanden ist. Das war ihm sehr wichtig, genau wie seinem Freund Guillermo del Toro. Ich finde halt KI, also zum Beispiel dieser Podcast hat ja so ein Podcast-Bild, da sage ich ganz ehrlich, das haben wir mit KI erstellt, weil weder der Thomas noch ich können gut malen. Das ist okay, aber ich finde das schon ganz wichtig, dass bei Filmen KI, wenn sie genutzt wird, dass es ganz klar gesagt wird, dass sie genutzt wird und dass man sie so nutzt, dass da niemand von, also kein Schaden von genommen wird. Muss man so auszudrücken. Aber wie gesagt, ich bleibe pessimistisch, das ist ein anderes Thema, das machen wir in unserem nächsten Podcast, da kümmern wir uns um das Thema KI. Weißt du, Thomas, all die Jahre haben wir so 0815-Serien besprochen, jetzt kommen wir zurück mit den ganz harten Themen, so Netflix,
richtig,
die
genau.
KI, so, das wird toll.
Aber ich habe auf jeden Fall Bock zu.
Ja.
Gut. Dann bleibt mir jetzt am Ende nur zu sagen, vielen Dank an dich. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen einen Eindruck davon gewonnen, wie dieser Deal jetzt irgendwie ist, ne, was passiert so die nächsten Monate, dass es jetzt noch nicht abgeschlossen ist und welche Gefahren das auch alles beinhaltet. Wir haben jetzt gar nicht so sehr über Chancen geredet.
Die Chancen ist, dass ihr vermutlich demnächst zwei Streaming-Dienste zum Preis von einem habt. Wobei, was heißt zum einen
richtig, genau.
Preis? Na okay, ich kann mir vorstellen, dass dann, ich meine, hey, die 83 Milliarden müssen auch irgendwie da reinkommen. Ne? Ich kann mir jetzt vorstellen, dass dann morgen die Nachricht kommt, euer Netflix-Abo kostet jetzt 2 Millionen im Monat. Muss ja wieder reinkommen, das Geld.
Genau, irgendwo muss das Geld ja herkommen wieder. Genau, aber die Zeit wird es jetzt so ein bisschen zeigen und wir wollten euch einfach so ein bisschen mal durch den Dschungel hin manövrieren und so ein bisschen mal die Blickrichtung zeigen. Und vielleicht machen wir noch einen KI-Podcast. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf.
Mit der KI selbst?
Genau, mit der KI erstellt. Und der Rest wird tatsächlich dann jetzt die nächsten Monate passieren. Und ja, geht auf jeden Fall ins Kino. Ich glaube, davon lebt Film und gönnt euch mal wieder auch Qualitätsfernsehen, auch im Streaming. Es gibt ab und an immer noch links und rechts ganz gute Produktionen, die kann man mal gucken und dann können wir den Algorithmus auch schlagen und dann vielleicht auch gut in die Zukunft des Kinos gehen.
Ey, wenn du so redest, könnte man meinen, das ist eine Folge Watch the Skies und du sprichst gerade mit Jacko und Ding Dong irgendwie so einen dystopischen Science-Fiction-Film aus den 70ern.
So. Ja, genau. Ja, ist so.
Okay, dann sage ich von meiner Seite auch noch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt und Anregungen, gerne in die Kommentare und Köpfchen hoch. Es kann nur besser werden oder schlechter. Wer weiß das schon. Tschüss.